Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren und ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow Kehren Rechtsanwälte Partnerschaft in Hamburg. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Rechtslage bei illegalen Straßenrennen. Tipps vom Fachanwalt für Verkehrsrecht. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. Er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und damit der Ansprechpartner für unsere Folge heute.
Hallo Michael.
Hallo Igor. Heute sprechen wir über das Thema illegale Kraftfahrzeugrennen. Anlass für unsere heutige Folge ist der Beschluss des Kammergerichts Berlin vom Juni 2023.
Ja, ich wollte noch einen kurzen Hinweis einstreuen. Und zwar ist diese Woche ein schwerer Verkehrsunfall am Jungfernstieg Hamburg passiert. Kann man in den Nachrichten nachlesen. Da ist ein Fahranfänger mit 18 mit einem höchstmotorisierten Fahrzeug mit 600 PS in einen Unfall geraten und hat dabei viele Menschen verletzt und einer ist inzwischen verstorben, ist wohl dem Kampf sozusagen unterlegen im Krankenhaus und hat ein Kind hinterlassen. Hier möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, also die Problematik mit den Autoposern und so weiter nimmt ja in den Innenstädten enorm zu und das ist auch der Anlass, dass wir mit dieser Folge so ein bisschen drüber aufklären möchten, welche Konsequenzen drohen, wenn man es tatsächlich übertreibt.
Naja, ich habe ja schon wieder die Nase voll, wenn ich höre, 18 Jahre alt, Fahranfänger und 600 PS.
Ja.
Auto, ja, also da fällt mir gar nicht mehr viel zu ein, wenn ich ehrlich bin.
Ja, kann sich jeder selbst was dazu denken, aber ist, wie gesagt, kein Spaß mehr. Und seitdem es eben diese Norm gibt, über die wir heute sprechen, sind die Strafen auch ziemlich heftig. Also von daher, ja, viel Spaß beim Hören.
Ja, dann lass uns mal einsteigen. Als erstes mal, was ist ein illegales Autorennen überhaupt?
Ja, was ein illegales Autorennen ist, ist die Frage, überspitzt gesagt, das fragen sich auch viele, auch Anwälte und auch Richter. Das Delikt wurde erst im Jahr 2017 im Strafgesetzbuch kodifiziert, also ist alles noch relativ neu und noch in der Entwicklung, auch wenn es jetzt tatsächlich schon wieder ein paar Jahre her ist, ist noch nicht abschließend geklärt, welche Tatbestandsmerkmale erforderlich sind, wie welche auszulegen sind, dazu kommen wir aber noch. Anlass für die Einführung dieser Norm, hier ein bisschen was zur Historie, die auch eigentlich recht spannend ist. Wenn mich nicht alles täuscht, war ein schwerer Unfall in Berlin. Und zwar, das haben die Hörer sicherlich auch mal in den Nachrichten gesehen, gelesen, wie auch immer. Der Anlass für die Einführung dieser Norm war der Kudamm-Raser-Fall in Berlin, bei dem zwei Fahrzeuge sich ein Rennen lieferten und ungefähr mit 160 bis 180 km/h durch den Kudamm rasten. Eines dieser Fahrzeuge kollidierte an einer Kreuzung mit einem unbeteiligten Fahrzeug, wodurch der unbeteiligte Fahrer verstorben ist. Und zwar noch am Unfallort, weil die Kollision so schwer war. Das Fahrzeug soll sogar, das habe ich jetzt in den Nachrichten nochmal bei der Recherche nachgelesen, fast 100 Meter weit weggeflogen sein. Das Fahrzeug des Unbeteiligten, also dass da das Leben in Gefahr war von dem unbeteiligten Fahrer, ist naheliegend, aber wie gesagt, ist ein sehr tragischer Fall gewesen. Und damals gab es diesen Paragraphen noch nicht. Deswegen haben sich die Gerichte und tun es, glaube ich, immer noch darüber gestritten, ob man hier die Frage des Mordes aufwirft und zu welcher Verurteilung oder zu welchem Ergebnis die Gerichte insgesamt kommen sollen. Es wurde lange Ping-Pong zwischen dem BGH und den Landgerichten gespielt und dem Kammergericht. Und ich glaube, inzwischen ist die Sache ausgeurteilt, aber dazu kann ich gleich gern nochmal was sagen. Im Ergebnis wurde der Fahrer, der die Kollision verursacht hat, wegen Mordes verurteilt. Der Fahrer, der ebenfalls an dem Rennen teilgenommen hat, der wurde wegen versuchten Mordes, meine ich, verurteilt. Und das ist schon eigentlich das Höchstmaß an Strafe, welches man bekommen kann. Ja, zu der konkreten Strafe komme ich aber noch später im Rahmen der Besprechung dieser Folge. Kommen wir einmal zum Kern der Frage. Also, illegale Autorennen umfasst nach § 315d StGB folgende Tatbestandsmerkmale, und zwar die Ausrichtung oder Durchführung nicht genehmigter Rennen, was aber im, sag ich mal, in der Praxis eigentlich eher selten vorkommt. Die Straßenrennen entstehen meistens, also zumindest in den Innenstädten, eher durch Zufall, ja, an der Ampel getroffen, Motor aufheulen lassen, und dann geht's los. Ja. Das andere Tatbestandsmerkmal oder beziehungsweise die Voraussetzung wäre die Teilnahme als Fahrer an einem illegalen Straßenrennen oder als Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und eine nicht unerhebliche Strecke. Das ist ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal, über das wir gleich noch sprechen werden. Grob verkehrswidrig und rücksichtslos ein Fahrzeug führt, um die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Ja, Der letzte Passus, den ich jetzt vorzitiert habe, ist als Rennen gegen sich selbst bekannt geworden oder als Einzelrennen benannt. Jetzt können sich hoffentlich die meisten irgendwas darunter vorstellen. Ja, das bedeutet, dass man alleine einfach versucht, eine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen und dabei rücksichtslos und verkehrswidrig fährt. Das ist die grobe Zusammenfassung.
Worum ging es in dem Beschluss des Kammergerichts Berlin, der jetzt anders für die heutige Folge ist? Oder kannst du da mal sagen, was da jetzt
genau, zugrunde lag? Genau, da kann ich gerne den Sachverhalt einmal zusammenfassen. Der ist relativ kurios aus meiner Sicht, deswegen habe ich den Beschluss auch für diese Folge gewählt. Und zwar wurde der Angeklagte verurteilt wegen der Durchführung eines Einzelrennens, also eines Rennens gegen sich selbst. Dabei soll er wohl über eine Strecke von lediglich 20 Metern das Gaspedal voll durchgedrückt haben, um in der Absicht eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Ja, Anlass dafür war, er wollte zwei Frauen beeindrucken, die er kannte, die daneben standen auf der Straße und zugeguckt haben. Die Fahrt endete tatsächlich mit einem Unfall eben nach 20 Meter Strecke.
Klingt, als musste sich das Kammergericht mit der Frage auseinandersetzen, ob Einzelrennen auch durch eine Fahrt von 20 Metern durchgeführt werden können. Denn 20 Meter finde ich jetzt ehrlich gesagt wieder recht überschaubar.
Da gebe ich dir recht. Ja, also das Kammergericht hatte sich mit der Frage zu beschäftigen, ob für die Strafbarkeit eine Fahrt von 20 Metern ausreicht, also ob das eine nicht unerhebliche Wegstrecke gewesen ist. Ja, dazu habe ich ja vorhin gesagt, das ist ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal. Das findet man nicht kodifiziert in der Norm oder in dem Gesetz. Und das Kammergericht hat sich tatsächlich bei diesem Beschluss auf den BGH bezogen. Und zwar auf den Fall, der dem BGH vorlag, zum Thema Polizeiflucht. Und da hat der BGH gesagt, dass eine Strecke von 100 Metern ausreicht, um eben eine Strafbarkeit wegen illegalen Kraftfahrzeugrenns zu begründen. Das reichte dem BGH aus. Das Kammergericht sieht hier allerdings schon die 20 Meter als ausreichend an.
Jetzt bin ich gespannt. Wie hat das Kammergericht denn das begründet?
Ja, das Kammergericht hat argumentiert, dass die Absicht des Fahrers hier entscheidend sei. Also nicht die tatsächlich gefahrene Strecke, sondern sein Vorhaben. Ja, und im konkreten Fall wollte der Angeklagte ja eben diese zwei ihm bekannten Damen beeindrucken mit seinen Fahrkünsten. Und das sah das Gericht als Absicht, die Fahrt auch über die 20 Meter hinaus fortzusetzen. Die Fahrt endete eben nur unfreiwillig oder halbwegs fahrlässig wahrscheinlich durch einen Unfall. Aber die Absicht war wohl gegeben laut Kammergericht. So, und aus meiner Sicht, da muss ich jetzt einmal meine Auffassung dazu einstreuen, hat das Kammergericht sich hier über das Tatbestandsmerkmal, worüber wir gesprochen haben, tatsächlich hinweggesetzt und den Bogen ein klein wenig überspannt. Ja, der BGH sieht nämlich die nicht unerhebliche Strecke als erforderliches Tatbestandsmerkmal an. Ja, der Beschluss des Kammergerichts dürfte dem tatsächlich nicht entsprechen, da hier eine Absicht in die kurze Beschleunigung hineininterpretiert wurde. Ja. Aus meiner Sicht könnte man, ich weiß jetzt nicht, was die Verteidigung genau vorgebracht hat für den Angeklagten in diesem Fall, aber man könnte hier genauso annehmen, dass der Angeklagte den Motor einfach nur aufheulen lassen wollte oder die Reifen durchdrehen lassen wollte, die Kontrolle verloren hat und dann diesen Unfall verursacht hat, weil 20 Meter tatsächlich eben nur eine sehr kurze Strecke ist. Man könnte genauso argumentieren und sagen, der wollte nur die Reifen durchdrehen lassen und ein paar Meter nach vorne setzen, ja, um ein bisschen den Frauen zu imponieren. Also ohne die Absicht, eine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Ja, also von daher kann man da einiges reininterpretieren und nur die Absicht, jemanden zu imponieren, dadurch zu unterstellen, dass er auch weitergefahren wäre, halte ich jetzt für ein bisschen überstreckt, muss ich dazu sagen. Aber dieser Beschluss verdeutlicht aus meiner Sicht ganz eindrücklich, dass die Auffassung der Gerichte bezüglich dieser Tatbestandsmerkmale sehr stark auch zulasten der Angeklagten abweichen kann. Ja. Und der vorgesehene Gesetzeszweck ist hier häufig überschritten, auch durch die Gerichte. Bedeutet, insofern braucht man genau bei diesen Vorwürfen und aufgrund der weiterhin nicht abschließend klarer und fester Rechtsprechung eine sehr gute Verteidigungsstrategie.
Und welche Verteidigungsstrategie kann denn erfolgversprechend sein?
Das typische Handwerk des Verteidigers oder des Strafverteidigers wäre in solchen Fällen natürlich die Prüfung der Tatbestandsmerkmale des Paragraphen 315d StGB, zum Beispiel wie in dem gerade besprochenen Fall, die Hinterfragung der Wegstreckendefinition. Ja, und da müsste man natürlich eine Menge dazu vortragen. Die Prüfung der tatsächlichen Fahrerabsicht, insbesondere Hervorhebung weniger gravierender oder nicht strafbarer Alternativen, wie ich es gerade auch in dieser Folge gemacht habe. So ungefähr würde man bei Gericht natürlich auch argumentieren, das ist klar. Und selbstverständlich die Argumentation für eine engere Auslegung des Gesetzes. Ja, im Übrigen ist wie auch in jeder Folge besprochen, ist jeglicher Fall davon abhängig, wie die Einzelumstände gewesen sind. Und diese werden dann vom Anwalt jedenfalls überprüft. Ob es, bevor wir zu dem abschließenden Tipp oder zum Ende der Folge kommen, möchte ich hier bereits den Ratschlag vorwegnehmen und empfehle jedem, der eine brauchbare Verteidigung sozusagen aufsetzen möchte, immer zum Anwalt zu gehen, besonders wenn es um Verletzung von Menschen geht oder Tötung. Ja, wenn man da versucht, alleine sich zu behaupten, dann gehe ich davon aus, dass das wirklich zum Scheitern verurteilt sein wird.
Ja, auf die Idee kann man ja eigentlich auch nicht vernünftigerweise kommen, sich alleine zu vertreten in dieser Konstellation. Denn jetzt kommen wir zur nächsten Frage und da ergibt sich, glaube ich, dann die Antwort auch von selbst. Welche Konsequenzen drohen bei einer Verurteilung?
Ja, die Konsequenzen sind nicht ohne, sind aber auch sehr stark abgestuft. Dann würde ich das einmal von oben nach unten einfach einmal durchzitieren, was im Gesetz steht. Das Gesetz sieht ein Höchstmaß bei der regulären Teilnahme an Straßen, an illegalen Straßenrennen, ein Höchstmaß von 2 Jahren Freiheitsstrafe vor, aber mindestens eine Geldstrafe. Ja, bei der Gefährdung oder Verletzung anderer Menschen oder fremder Sachen von bedeutendem Wert drohen sogar bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe. Allerdings bei Fahrlässigkeit bis zu 3 Jahre, da ist es eben abgestuft. Wer ein bisschen mehr zur Fahrlässigkeit hören möchte, kann gerne unsere letzte Folge sich anhören. Die Folge zum Verkehrsrecht, und zwar strafbar nach einem Verkehrsunfall im Kontext mit der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr. Da haben wir alles weitere dazu besprochen. Wenn es um die Tötung oder schwerer Gesundheitsschädigung durch die Teilnahme an illegalen Straßenrennen geht, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren. Ja, da kommen wir schon in einen Bereich, der nicht ganz ohne ist. Und dazu kommen natürlich die üblichen Verdächtigen, über die wir schon häufiger gesprochen haben. Die Fahrerlaubnisentziehung kommt hier in Betracht, ein Fahrverbot, immer in Abhängigkeit von der Schwere der Tat.
Kannst du auch etwas zu den zivilrechtlichen Folgen sagen, die dann noch auf den Täter zukommen? Es geht ja nie nur um Strafbarkeit, sondern wir haben ja gehört, es entstehen Personenschäden, Schäden an Sachen. Ist ja ein ganzer Rattenschwanz, der hinten dran hängt, also.
Ganz genau so ist es. Das wissen viele tatsächlich nicht, dass es natürlich Probleme mit der Versicherung geben kann, auch mit den Geschädigten aus diesem Verkehrsunfall, der dann herbeigeführt wurde. Da kann man erstmal dazu sagen, dass im Fall einer Unfallverursachung durch die Teilnahme an einem solchen Rennen damit zu rechnen ist, dass der eigene Kaskoversicherer die Kosten, die einem selbst entstanden sind, generell nicht trägt oder wenn, dann nur teilweise trägt. In den Versicherungsbedingungen, das kann jeder selbst nachlesen, ist die Teilnahme an Rennen, egal ob es ein legales oder illegales Rennen ist, grundsätzlich ausgeschlossen, außer man vereinbart einen speziellen Versicherungsschutz. Bei illegalen Rennen sollte es aber klar sein, die sind grundsätzlich verboten, ausgeschlossen, da brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Das überrascht mich jetzt überhaupt nicht, alles andere
sicher. Ist Quatsch. Ja. Sicher. Bei Fremdschäden werden von den Versicherern die Kosten regelmäßig übernommen, also es wird ein Schadenersatz an die Geschädigten gezahlt, aber es ist immer mit einem Regress des eigenen Versicherers zu rechnen gegen den eigenen Versicherungsnehmer. Das sollte man wissen.
Ja, immerhin sind dann die Opfer durch die Versicherung noch abgedeckt. Das beruhigt die vielleicht. Ja, aber naja, ist ja, zu diesem Thema möchte ich gar nicht so viel sagen. Ich habe da wenig Verständnis für Leute, die mit Autos Rennen fahren.
Ja.
Dann ein paar abschließende warme Worte von dir.
Gut, nochmal kurz auf die besprochene Entscheidung des Kammergerichts Berlin. Diese zeigt, dass eine Tendenz zu einer sehr weiten Auslegung der Vorschriften besteht und das Risiko bei, auch sogar bei harmloseren Fällen, wo es, sagen wir mal, nicht mal zu Sachschäden kommt, auch für die Beschuldigten ein sehr hohes Risiko besteht, dass man sehr schwer bestraft wird. Also ohne Anwalt sollte man sich tatsächlich nicht versuchen, so einen Fall zu behaupten. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Ja, da sollte man auch nicht mehr die Kosten scheuen, sondern einfach sich fachlich vertreten lassen, am besten von einem Fachanwalt für Verkehrsrecht. In diesen Fällen können sich die Leute natürlich gerne an uns wenden. Wir haben da recht viel Erfahrung mit diesen Fällen.
Dass es nicht zu Sachschäden und Personenschäden kommt, ist oft auch dann nur Zufall. Ich meine, letzten Endes kann man nie wissen, ob irgendjemand über die Straße fährt, über die Straße läuft, auch nachts nicht. Also es ist einfach eine unsäglich blöde Idee, Rennen zu veranstalten mit Autos auf öffentlichen Straßen.
Dem stimme ich zu, ja.
Naja, vielen Dank für deine Ausführungen, Igor. Ja, wenn Sie ein Problem mit unserem heutigen Thema haben, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Im Übrigen, wie immer, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren und unsere Folge bei iTunes, Spotify oder einem der anderen Anbieter bewerten. Welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns dazu gerne eine E-Mail an kontakt@lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie unsere heutige Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
Bis gleich.